Wir befinden uns heute hier in Walsrode an einem wunderherrlichen Spätsommertag. Die Temperaturen sind heiß. Es sind 850 Leute nach Walsrode gekommen, die nichts anderes im Sinn haben, als sich mit dem Thema Geld zu beschäftigen. Initiator ist Andreas Popp von der Wissensmanufaktur. Und mit ihm stehe ich gerade auf einer Brücke über einem kleinen Flüsschen. Wir machen einen kleinen Podcast. Schön, Andreas, dass du Zeit hast.
Herzlich willkommen, lieber Frank.
Also, die ersten zwei Stunden der Veranstaltung laufen schon. Ich bin wirklich verwundert, dass 850 Leute hierher gekommen sind, die eigentlich an diesem Tag was ganz anderes hätten machen können. Einfach mal das Wochenende oder das lange Wochenende genießen.
Also darüber sind wir ehrlich gesagt auch verwundert und natürlich umso mehr erfreut, dass es gerade diesen Anklang gefunden hat. Und wenn wir das gewusst hätten, hätten wir fast eine größere Halle genommen. Aber 800 Leute in einer Halle, das war's.
12 Uhr.
12 Uhr.
Moment, warte. Reicht. So ist es natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn eine Sirene losgeht. Ich weiß nicht, ob das was mit Andreas Popp zu tun hatte oder mit mir. Jedenfalls ist es Punkt 12 Uhr. Hier ging die Sirene noch pünktlich. Wo waren wir stehen geblieben?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es schön. Das ist ja schon fast also ein Symbol, dass in dem Moment, wenn ich anfange zu reden, die Sirenen losgehen. Das hat ja schon eine gewisse Spannung. Aber ich denke mal, das ist einfach nur ein Testlauf gewesen, weil es eben halt 12 Uhr ist.
Was zeigt das eigentlich, dass so viele Leute sich inzwischen damit beschäftigen, was wir im Moment um uns herum haben oder für Probleme herum haben, die ja offensichtlich sichtbar sind?
Ich denke, dass die Menschen die Probleme erkannt haben, aber vielleicht noch nicht richtig isolieren und auch analysieren können. Und das ist der entscheidende Punkt. Denn nur wenn man aus dem Bauch heraus argumentiert, bestehen natürlich auch Aggressionspotenzial und die sind gefährlich. Und genau darum geht es, dass wir dieses Aggressionspotenzial möglichst vermindern, um die Ursache beim Namen zu nennen, um eine friedliche Lösung hinzubekommen. Das ist der alles entscheidende Faktor. Spannenderweise werden diejenigen, die die Botschaft überbringen, schon als die eigentlich Aggressiven genannt. Das ist das Absurde und das Paradoxe an der ganzen Situation und daran arbeiten wir heute an diesem Tag.
Wobei das Ignoranzpotenzial kann ja eigentlich kaum noch größer werden.
Ja, wir haben ja, wie ich es öfters mal in meinen Aufsätzen schon beschrieben habe, eine sogenannte pluralistische Ignoranz. Das ist ein Bereich aus der Soziologie, der beschreibt ein menschliches Verhalten. Wenn irgendwo ein Flugzeug abstürzt, dann ist dieser Schock, den man erlebt, so groß, dass man das vielleicht gar nicht richtig realisiert und dann in dem Moment in seiner Paralysierung, in der man sich befindet, plötzlich guckt, wie reagieren alle anderen Menschen. Und die sind aber genauso geschockt und beobachten auch und denken, und plötzlich tut keiner was, dann denkt man, irgendwie muss ich mich geirrt haben, das Flugzeug ist gar nicht abgestürzt und irgendwie machen dann plötzlich alle gar nichts. Das nennt man dann eben halt pluralistische Ignoranz und das lässt sich natürlich auch analog auf laufende Prozesse und Systeme übertragen, weil die Menschen haben längst verstanden, dass das System längst in eine Umstrukturierung gehört und dass dieser Wahnsinn, den man uns auch aus Berlin dann jeden Tag da rausfabuliert, im wahrsten Sinne des Wortes als schwachsinnig, also im Sinne sehr schwach zu bezeichnen ist.
Oder auch sich schwach durchsetzen zu können heutzutage, weil vielleicht ganz andere Leute die Dinge bestimmen und das ist ja jetzt global auch zu sehen. Ob da die Amerikaner mit den Europäern, den Chinesen oder den Japanern zusammenhängen, man steckt hier einfach wegen des Geldsystems, auch wegen der wirtschaftlichen Verflechtung unter einer Decke. Zwangsläufig.
Da liegt natürlich eins der Hauptursachen. Ich glaube, eine Währung gibt auch eine gewisse Schwingung einer Mentalität wieder, weshalb ich glaube, ein Anzug von der Stange, der kann nicht funktionieren, wenn es für große, dicke, kleine und dünne passieren soll. Das funktioniert einfach nicht. Wir brauchen Maßanzüge für jede Mentalität, für jede meteorologische Gegebenheit und für die Rohstoffsituation, die man in dem Land vorfindet. Die ganzen Mentalitäten, das sollte sich widerspiegeln. Eine solche Situation führt natürlich zu Verwerfungen, wie wir sie haben.
Du redest hier von dem Euro.
Ich rede von dem Euro, der natürlich die dümmste Entscheidung war nach dem Zweiten Weltkrieg, den wir bekommen haben irgendwann. Und das Problem ist ja, die Menschen selbst hassen sich nicht, sondern es sind immer dieselben Strukturen der Governments, die letztendlich diese Aggressionspotenziale erst aufbauen. Es gibt diesen berühmten Spruch, der sagt, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Eigentlich ist die Wahrheit schon vorher gestorben, denn man braucht ja erstmal Unwahrheiten, um Leute gegeneinander aufzuwiegeln. Das ist unser System und das fährt ja momentan auf großer Flamme, sehen wir Griechenland und Deutschland.
Oder wenn man schaut, was in dieser Woche alles beschlossen wurde, EFSF, eine Fazilität. Ich glaube, die Politiker könnten mir es nicht erklären, was es ist, aber du kannst es.
Ja gut, eine Fazilität ist natürlich ein Begriff, der unglaublich ist, der eigentlich nur eine Nebelbombe ist und bezeichnet ein Kreditvolumen, was eine Bankeninstanz letztendlich seinem Kunden gegenüber zusagt im Falle der Fälle. Das ist eine quasi Blankoscheck. Und diese Fazilität in Form eines Fonds, die hier drin steht, bezeichnet also, dass es sich nicht um einen Fonds handelt, sondern vermutlich auch um eine bankähnliche Institution. Und wenn man beispielsweise eine Bankeninstitution in diesen neuen auch ESM-Bot mit reinbringt, also quasi eine Bankenrechtssituation, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit der Hebelung, das Standardgeschäft der Banken, also Geld aus dem Nichts zu schöpfen. Wir können also ohne weiteres davon ausgehen, dass ein 700-Milliarden-Fonds oder wie auch immer das hoch sein soll, mal ganz entspannt mal eben halt sich vervielfachen kann. Und das ist ja schon mit eingebaut in das System.
Ich habe die Woche sehr oft gehört, dass die Kinderkrankheiten, die dem Euro innewohnten, jetzt mit diesem Schirm, der erstmal Schutz geben soll, behoben werden könnten. Dann muss man eben die politische Union und die Fiskalunion unten drunter packen oder oben drüber packen, je nachdem, wie man das sieht. Man sieht das als Lösung an, weil man vorher das nicht bedacht hat, dass die Folgen der Euro-Einführung verheerend sein könnten. Tja, und nun?
Also erstmal gehe ich davon aus, und das wird auch mittlerweile immer deutlicher erkannt, zumindest gefühlsmäßig, und ich glaube, ich kann es auch erklären, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Ich denke mal, man wusste, wozu das führen wird. Man wusste, dass der Euro eine Fehlentwicklung nehmen wird. Man wusste, dass diese Situation letztendlich eintreten wird. Alle Entscheidenden wussten das. Das ist meine ganz klare Aussage. Und ich glaube ganz einfach, dass das jetzt, was jetzt kommt, letztlich dann rüberbringen sollte, okay, jetzt sind wir so tief eingewoben in diesem, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Letztlich ist es keine Euro-Krise, sondern es ist eine Dollar-Krise. Wir dürfen nicht vergessen, dass die sogenannte Dollar-Leitwährung die Dollar-Weltwährung ist und keine Welt-Leitwährung. Das Wort Leit schränkt das Ganze irgendwie so ein bisschen optisch ein, aber es ist nicht mehr einzuschränken. Wir haben ein IWF und das ist ein Aggregat der Federal Reserve, genau wie die Weltbank, genau wie die OECD, genau wie die WHO und so weiter. Und mittlerweile kann man das auch Gott sei Dank mit erhobenen Haupt und durchgedrückten Kreuz sagen, weil diese Zeit einfach vorbei ist, wo uns irgendwelche Leute, die Politikdarsteller, wie ich sie immer nenne, in den Medien dann zur besten Sendezeit einfach das Gegenteil behaupten. Es ist einfach Stumpfsinn. Und hier wird etwas generalstabsmäßig umgezogen. Das ist ein Krieg mit anderen Mitteln. Es gibt welche, die nennen es Versailles 2.0, 3.0, 4.0. Das ist mir eigentlich egal von der Begrifflichkeit her. Aber hier läuft etwas generalstabmäßig ab in Richtung einer sogenannten Weltregierung. Ein Begriff, den man mittlerweile auch nennen kann, ohne dass man gleich als Verschwörungstheoretiker gilt, weil ein Herr Busch und alle, wie sie da sind, sprechen ja permanent selbst davon.
Wenn man jetzt nichts getan hätte und das ganze System wäre monetär zusammengeklappt, also der Euro beispielsweise, die einzelnen Länder wären zu ihren Nationalwährungen zurückgekehrt, was hätte das für Folgen gehabt?
Das wäre wunderbar. Das Problem liegt ja darin, dass die Menschen das Abstraktionsvermögen nicht haben, zu wissen, wie Geld funktioniert. Geld ist ja ein Schuldschein. Wenn ich beispielsweise zu dir gehe und ich arbeite 2 Stunden und als Lohn dafür gibst du mir einen Schuldschein auch über 2 Stunden Arbeit und du schreibst mir das auf einen Zettel, dass du mir 2 Stunden Arbeit schuldest und da schreibst den. Deine Loyalität steht nirgendwo in Frage, du hast einen guten Ruf und ich gehe jetzt in unserem Ort, in dem wir beide wohnen und setze diesen Zettel als Zahlungsmittel ein. Dann kann dieses Ding quasi als Geld gesehen werden. So ist nämlich Geld. Bis irgendwann einer auf die Idee kommt und sagt, Mensch Frank, mein Garten muss umgebuddelt werden, ich löse diese 2 Stunden ein. Jetzt gehst du dorthin, arbeitest die 2 Stunden ab, die Schuld ist getilgt. Was passiert dann? Der Schuldschein wird vernichtet. Das heißt zerrissen, weil die Schuld getilgt ist. Analog ist es mit dem Geldsystem zu sehen. Bloß, dass es nicht durch 2 persönliche Kontrakte zustande kommt, sondern eben halt durch Geldschöpfung sogar aus dem Nichts heraus. Würde man nämlich Schulden zurückzahlen, müsste das Geld vernichtet werden. Wie können wir also die Staatsschulden eliminieren, ohne dass das Geld wegkommt? Und da sage ich, werden wir heute eine sehr spannende Idee favorisieren. Die werden wir heute darstellen über meinen Kollegen Rico Albrecht. Wir haben uns ja sehr lange darüber Gedanken gemacht. Wir glauben, dass wir als Lösung brauchen eine Brechung des Zinssystems, erstens. Und wir glauben vor allem auch, dass wir diese Schuldenproblematik damit lösen, indem wir die festverzinslichen Staatspapiere zum Beispiel in gesetzliches Zahlungsmittel umwandeln. Das ist der entscheidende Punkt.
Das klingt jetzt sehr kompliziert, aber wann hat sich in der Welt so ein System schon mal durchgesetzt? Gibt es Beispiele?
Bis jetzt noch nicht, aber es gibt sehr wohl Ansätze. Es gibt zum Beispiel einen Mann, der hieß Gottfried Feder, der hat bereits 1919 das Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft bereits komplett geschrieben. Und aus dieser Situation heraus kann man sehr, sehr klar ableiten, wie ein solches System funktionieren könnte. Das Problem ist ganz einfach eines, dass der Gottfried Feder leider Gottes dann in den Bereich des Nationalsozialismus immer wieder auftauchte, allerdings in der Zeit des Röhmputsches auch von den Nazis entfernt wurde. Das heißt, derjenige, der das verzinste Geldsystem angesprochen hat, egal wie, wurde geächtet. Interessanterweise, und zwar von den Sozialisten, von den Nationalsozialisten, von den Kapitalisten, aber auch von den Demokraten. Nun ist die Frage, wenn die alle eine gemeinsame Aussage haben, ein bestimmtes Thema zu ächten, was ursächlich verantwortlich ist, dann muss man sich fragen, wer ist eigentlich die Macht?
Wenn man mal schaut in die Geschichte, dort hat sich ja der Markt, hat sich das eigene Geld gesucht. Das Geld war damals eine Ware, mit der man gehandelt hat. Wo ist denn eigentlich die Kernkritik an diesem System, die ja funktioniert hat? Jetzt sagst du, es gibt eine andere Möglichkeit, die noch nie existent gewesen ist.
Die Kernkritik ist einfach, dass die sachwertorientierten Währungen, sprich Gold, natürlich auch sehr viel Blut mit sich gebracht hat. Im Namen des Goldes sind im 17. Jahrhundert fast 17 Millionen Inder im Rahmen der britischen Kolonialherrschaft umgebracht worden in Konzentrationslagern, in Arbeitslagern und unter anderen Bedingungen, also ausgebeutet worden. 17 Millionen, ich vermisse übrigens da ein paar Denkmäler in London, da sind wir vielleicht ein bisschen Vorbild an der Stelle. Und ich glaube ganz einfach, dass die Golddiskussion gar nicht grundsätzlich schlecht ist, darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, ich will das gar nicht verurteilen und auch nicht sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Was ich möchte, ich wünsche mir eine Wissenschaft, die Wissenschaft. Und das bedeutet, dass wir erst einmal Fragen stellen müssen. Ich will weniger Antworten liefern, als Fragen stellen. Und dazu brauchen wir Wissenschaftler. Wenn sich dann eine nationalökonomische Grundlage nach Mises und Hayek und wie sie alle heißen, sich durchsetzen würde, dann ist das vielleicht sogar im ersten Schritt der richtige Weg. Das ist für mich gar nicht die große Frage. Ich sehe nur als Vertreter des fließenden Geldsystems eben die Problematik, dass ja Geld die Aufgabe hat, auch bestimmte Leistungen möglichst anonym und möglichst unbelastet im Prinzip anzugeben. Und das ist wichtig. Und in dem Moment, wenn ich aber eine edelmetallunterlegte Währung habe, eine Goldwährung zum Beispiel, dann habe ich das große Problem, dass Gold selbst eine Währung ist, also selbst eine Ware ist und selbst Angebot und Nachfrage unterliegt. Das heißt, die eigentliche Leistung, die bezahlt wird, wird nicht mehr ganz neutral sein, sondern sie wird sehr, sehr stark auch geprägt sein durch den Wert des Goldes. Es könnte zum Beispiel sein, dass der Goldwert höher ist als ein Goldstandard. Wobei wir müssen ja unterscheiden zwischen einem Goldstandard und einer Goldwährung. Eine Goldwährung in Gramm und so weiter wäre natürlich schon mal an einer bestimmten Stelle schon mal eine sehr vernünftige Lösung, weil man dann keinen Preis hat, auf dem man das Gold bewerten müsste. Das war ja das Problem 1944, als der Goldpreis so hoch war, dass der Dollar gar nicht mehr mit 25% unterlegt war, sondern mit 50% oder 100%.
Ja, das war aber doch die Problematik, dass die Regierung mehr von dem Geld gedruckt hat, als sie eigentlich Gold im Tresor hatte und dementsprechend das Gold abgeflossen
ist. Es geht vielleicht doch gar nicht darum, dass sich Hayek oder Mises durchsetzen, sondern dass sich der Markt einfach durchsetzt. Und auch, das hat er gemacht in der Geschichte. Auch das kann ich sehr gut nachvollziehen, das stimmt. In diesem Fall, wenn hier natürlich die Geldmenge hoch produziert wird und dann letztendlich natürlich aufgrund der Tatsache natürlich schon die Metalle steigen, ist das völlig korrekt. Es gibt aber auch Situationen, wo schlicht und ergreifend die Nachfrage, auch ohne dass die Geldmenge erhöht wird, schlicht und ergreifend, weil die Leute Lust drauf haben oder was auch immer, irgendwelche Unsicherheitsfaktoren oder welche Dinge auch immer, Flucht. Das heißt, oder Flucht, makroökonomische Grundlagen können es aber auch sein, vielleicht, dass man Edelmetalle für etwas Besonderes jetzt braucht und dadurch die Leute sagen, wow, ich decke mich damit ein, weil ich glaube, das wird jetzt massiv im Preis steigen und dadurch können auch solche Verwerfungen kommen. Würde man eine reine Goldwährung haben, würde sich das Problem gar nicht stellen, weil dann hätten wir keine Quote unterlegt, prozentual mit einem Nominalwert, sondern wir hätten auf dem Schein stehen 1 Gramm, 5 Gramm, 10 Gramm und die sind dann auch real 1:1 unterlegt und daraus ergeben sich dann natürlich neue Wertigkeiten und ich bin schon für einen freien Markt, was wir ja bisher noch nie gehabt haben.
Deine Theorie mit dem fließenden Geld würde eigentlich alle bestrafen, die sparen. Also wenn ich jetzt beispielsweise mir für mein Alter was zur Seite lege, weil ich es nicht verkonsumiere, dann werde ich dafür bestraft, wenn ich das Geld horte.
Nein, das ist nicht der Fall. Das ist der erste Impuls, das ist richtig, den habe ich auch gehabt. Wenn man aber genau weiß, dass man dieses Geld natürlich auch ohne Umlaufgebühren halten kann, indem man zum Beispiel wieder sinnvoll verleiht, dann würde ja der Leier das Ding letztendlich die Umlaufgebühr bezahlen. Wenn wir uns über eines im Klaren sind, dass wir eine Geldmengenproduktion haben, die ja bei weitem höher ist als der Zins, den ich bekomme. Das heißt, ich kriege dann auf 100.000 Euro 3%, kriege ich meinetwegen 3.000 Euro, habe in der Zwischenzeit aber 15.000 Euro verloren. Durch nämlich diesen Inflationseffekt beispielsweise, dann stimmt das ja auch nicht so ganz. Die große Problematik, und da muss man natürlich mehr anfangen, ist, dass das Geld vor allem wertstabil bleiben muss und diese Umlaufgebühren, übrigens ist es nicht nur das Geldsystem, sondern es ist das Geldsystem, was auch in Verbindung mit einer Bodenrechtsfrage, mit Eigentums- und Besitzökonomie einhergeht. Die Problematik des Einkommens, des bedingungslosen Grundeinkommens ist eine ganz wichtige auch Voraussetzung. Eine isolierte Betrachtung sowohl eines Goldstandards als auch eines fließenden Geldes ist sowieso wenig sinnvoll, weil wir brauchen natürlich letztendlich eine Gesamtkonzeption. Was ist überhaupt produktiv? Steigen wir ein in die Problematik, je kranker wir sind, desto mehr verdienen wir an Geld. Das heißt, die Wirtschaft steigt ja, je kranker wir sind. Also die Mutter, die ihrem Kind einen Apfel mitgibt vom eigenen Baum, ist ja ökonomisch gesehen sehr schlechter Marktteilnehmer. Eine sinnvolle ist ja eine, die ihm 10 Euro mitgibt und sagt, kauf dir bei MC Donald einen ordentlichen Burger und eine Cola Light, dass du nicht so dick wirst. Und dann gehen die los. Dann werden natürlich Steuern ausgelöst und vor allem die exzessive Adipositas bei dem Kleinen wird auch nicht lange warten. Das heißt, es ist natürlich auch wieder ein neuer Konsument für die Pharmaindustrie. Und das sind die ganzen Abartigkeiten. Das heißt, wir müssen erstmal grundsätzlich alles in Frage stellen. Also wir wollen natürlich in diesem Plan B, den wir jetzt favorisieren, grundsätzlich erst einmal Rahmenbedingungen schaffen. Das erste geht mit einer Gesetzesvorlage. Wir arbeiten ja mit Professor Schachtschneider, der ja im wissenschaftlichen Beirat der Wissensmanufaktur mit ist. Wir arbeiten ja mit ihm zusammen und er unterstützt uns auch bei der eigenen Entwicklung beispielsweise eines Verfassungsentwurfs und auch eines Gesetzesentwurfs und all dieser rechtlichen Rahmenbedingungen, die erst einmal da sein müssen. Denn wir wollen es ja auch in Frieden versuchen. Wir sind natürlich so realistisch, dass wir wissen, wenn wir einen Gesetzesentwurf reinbringen, dass uns Frau Merkel nun nicht gleich Hals über den Kopf fallen wird und wird dann sagen, oh wunderbar, das haben wir uns schon immer gewünscht. Das ist mir schon klar. Die zweite Alternative wäre, wenn dieser Gesetzesentwurf nicht durchkäme, wäre ja, dass wir es crashen lassen. Also ein Staatsbankrott. Das wäre ziemlich blöd, weil da würden sehr, sehr viele Leute ihr Geld verlieren, es sei denn, im Rahmen dieses Staatsbankrotts würden wir wieder mit unserer Verfassung auftauchen und würden sagen, so, durch die Umwandlung der Staatsschulden in gesetzliches Zahlungsmittel würde überhaupt keine Guthaben. Es gibt auch einen Staatsbankrott, wo kein Bürger Geld verliert, sondern nur die Staatsschulden weg sind. Das ist ja das, was wir isoliert haben. Sollte das nicht fruchten, dass man damit durchkommt, denn wir brauchen immer für eine neue Verfassung und eine neue Rechtsgrundlage eine Mehrheit von über 50%. Und ich bin Realist genug, dass ich weiß, dass man mit einer relativ stark verstrahlten, manipulierten Bevölkerung diese Dinge nicht einfach durchbekommt, dass ich mir vorstellen kann, dass dann tatsächlich Artikel 20 Absatz 4 zum Zuge kommt, das heißt auch eine Art von Widerstandspflicht, nicht Widerstandsrecht. Und das Problem ist, für mich ist es so, in einem Unrechtsstaat ist Widerstand nicht möglich. Und in einem Rechtsstaat ist er nicht nötig.
Also Brecht.
Genau, genau. Oh, Bertolt Brecht, genau, der hat das gesagt. Und das ist entscheidend. Und ich glaube, wenn wir beispielsweise diese Widerstandslinie als letzte Instanz, nachdem wir gezeigt haben, wir wollen es friedlich lösen, wir brauchen nur wenige Prozent und Promillepunkte an Leuten, die zum Beispiel die Steuern verweigern würden. Wir brauchen nur ganz wenige Leute, die eben halt dieses System nicht mehr stützen werden, in irgendwelcher Form, indem sie das Wirtschaftswachstum unterstützen. Und dann ist es natürlich der harte Weg, das furchtbar wäre, was ich nicht gut fände, aber es läuft sowieso offensichtlich darauf hinaus, wenn wir uns nicht langsam mal besinnen. Aber ich habe auch gute Hoffnung, denn der heutige Tag zeigt und auch die Entwicklung, gerade in eurem Podcast, was ihr macht, das ist ja auch, es sind ja ganz viele, die mittlerweile unterwegs sind und ganz viele Leute erreichen. Und es ist auch gut, dass die sich nicht alle zusammenschließen.
Wenn aber zum Beispiel 90% der Leute sagen, nö, macht mal ihr euer Zeug, aber das, was ihr macht, das ist gar nicht mein Ding. Ich verstehe es sowieso nicht und ich will mir auch nicht reinreden lassen, ob ich was spare oder nichts spare.
Aber die Sache ist ganz einfach die, mit dem System, was wir da erarbeitet haben und nicht nur wir, sondern schon mit vier verschiedenen anderen. Wir haben in unserem Beirat verschiedene Fakultäten auch vertreten, ist Sparen sehr wohl möglich, aber diesmal nachhaltig. Die Wahrscheinlichkeit, dass in dem, was wir favorisieren, das Sparguthaben nicht vernichtet wird, ist 100%. Und in dem jetzigen System ist es 100%, dass es vernichtet wird. Es ist nur die Frage, in welcher Zeit man geboren wird. Das heißt, es geht um Nachhaltigkeit. Und Sparen ist natürlich sehr wohl möglich, aber eben halt nachhaltig. Aber es muss auch erklärt werden, wie diese Systeme funktionieren. Und das bedeutet, eine Umlaufgebühr heißt nicht eine Vernichtung von Geld, sondern eine Stabilisierung von Geld. Und zwar durch Flüsse. Die Vernichtung entsteht durch Inflation. Dadurch, dass sich Geld aber durch Umlaufgebühr noch immer wieder ein bisschen verzehrt, zu einem ganz kleinen Prozentsatz verzehrt, jedes ja, man um diese Umlaufgebühren übrigens rumkommt, wenn man nämlich zum Beispiel sagt, ich verleihe das Geld. Wenn der Staat zum Beispiel die Geldhoheit hat, kann der Staat übrigens selbst Geld leihen. Nehmen wir mal an, jemand möchte einen neuen Betrieb gründen, weil er eine wunderbare Idee hat. Dann besteht doch bei einem jetzigen System die Frage, aha, woher kriegt er denn den Kredit, um so etwas zu machen? Was hier schon wieder diskutiert wird, ist, man braucht also immer einen Kredit, um so etwas zu machen. Aber bleiben wir ruhig bei der Vokabel Kredit, weil das ist ja schon wieder Schuld und Schulden ist eigentlich das, eben, was wir gar nicht brauchen. Vielleicht ist es einfach so, dass der Staat, die Gemeinde sagt, okay, wir drucken dir das Geld, du bekommst es für deine wunderbare Idee. Dafür sind wir aber eben halt als Volk, und zwar in einer regionaleren Ebene, nicht in in diesen großen Dimensionen, dann sind wir natürlich auch mit dran beteiligt. Denn wir partizipieren ja auch alle von dieser Erfindung. Es ist nur ein Unterschied gegenüber dem Kredit von der Bank. Es werden keine Zinsen fällig und somit auch keine Steuern. Denn in dem System, was wir hier diskutiert haben, wo das Staatsvermögen tatsächlich auch da ist, sind eigentlich überhaupt keine Steuern notwendig, wenn beispielsweise alle möglichen Staatsbetriebe, die wir in Forstwirtschaft und wie sie alle heißen, die würden ja schon entsprechend Geld einbringen. Hätten wir eine im wahrsten Sinne des Wortes gemeinnützige Zentralbank, die diese staatlichen Einnahmen tatsächlich auch wieder zur Verfügung stellen würde, nämlich der Allgemeinheit, wir könnten auf alle Steuern verzichten.
Das ist eine Theorie und in der Praxis hat sie noch nie funktioniert, hat sich nicht durchgesetzt. Das bedeutet doch, dass es jemanden geben muss, der das dann auch durchsetzt, auch mit Mitteln.
Ja, natürlich. Das ist natürlich die Frage. Aber wenn es etwas noch nicht gegeben hat, ist es ja für mich noch kein Argument dafür, dass man es nicht versuchen sollte. Denn die Situation ist in sich schlüssig. Sie muss wirklich nur nachgearbeitet werden. Und man darf auch nicht vergessen, in der Zeit, die wir historisch nennen, diese Zeit ist immer von der, wie wir es nennen, Danistokratie durchseucht. Danista heißt verleihen, wuchern. Ein Begriff, den wir von der Wissensmanufaktur geprägt haben. Und die Danistokratie ist letztendlich eine Situation, die das Geldverleihgeschäft, den Zins und den Wucher bezeichnet. Wucher aber nicht im Sinne von Hochzins, 20% sind Wucher und 3% sind günstig, sondern Wucher im Sinne, dass leistungsloses Geldverdienen letztlich das eigentliche Problem ist. Es glauben Leute, und das hat man uns erklärt, dass mein Geld arbeiten kann. Geld kann niemals arbeiten. Wenn einer Geld verdient, dann lässt er Leute für sich arbeiten, die kein Geld dafür bekommen, für das, was sie leisten müssen. Und wir nennen es dann auf dem Umweg, mein Geld arbeitet. Das ist eine der größten Lebenslügen, mit denen wir aufgewachsen sind.
Wie nennt sich diese Gesellschaftsform dann?
Da haben wir uns ehrlich gesagt noch keine wirkliche Gedanken drüber gemacht, dass wir da jetzt Begrifflichkeiten prägen. Das können wir im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit von Fragestellungen dann letztendlich irgendwann mal herauskristallisieren. Die Frage, wie das ganze System nachher heißt, ist für mich nicht jetzt momentan relevant. Wir müssen erst einmal anfangen, überhaupt keine Auftragswissenschaft mehr zu haben, eine Söldnerwissenschaft. Das heißt, der Wissenschaftler kriegt ein Ergebnis mitgeteilt und muss jetzt wissenschaftlich den Weg dazu finden. Sondern er muss ergebnisoffen forschen und kommt dann zu den Ergebnissen und muss sagen, okay, und das, was wir machen, ist, wir sind ergebnisoffen. Sehen wir uns den Sozialismus und den Kapitalismus an. Der Sozialismus war letztlich eine Systematik, dort gab es Wissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, und die haben das Gegenteil erzählt von den Westwissenschaftlern. Wissenschaft muss objektivierbar sein. Punkt. Wenn einer sagt, ich bin für links und ich bin für rechts, und als dann der Sozialismus in Klammern gefallen ist, dann hieß es dann, okay, jetzt werden die mal eben umgeschult und jetzt haben die Wissenschaftler der Sowjetunion das Gegenteil behauptet. Daran sieht man doch schon, dass es sich überhaupt nicht um Wissenschaften handelt, weil es nicht objektivierbar ist, sondern es eine dogmatische oder positiv von mir aus auch im Rahmen eines Paradigma ausgelegte Wissenschaft. Und das ist erstmal entscheidend. Wenn wir erst einmal eine ordentliche Schulbildung haben und nicht Indoktrinierungspferche, die wir heute Universitäten nennen, ich denke mal, dann sind wir schon ganz einen Schritt weiter.
Also eine freiwillige Aufgabe dieses Kreditschaffens, dieses Geldsystems wird wahrscheinlich nicht passieren. Meine Nachbarin würde vielleicht sagen, der Pop, der hat jetzt gerade einen Hirnfurz.
Ja, das liegt daran, dass die Menschen eben glauben, dass in dem System, was ich da jetzt erkläre oder was wir von der Wissensmanufaktur darstellen, Menschen ihr Geld verlieren. Man hat uns auch erklärt, im Rahmen eines Staatsbankrottes würden wir unser Geld verlieren. Das ist unwahr. Die Frage ist, führt man einen geordneten, positiven, organisierten Staatsbankrott durch oder einen völlig unregulierten, der ja zurzeit immer wieder diskutiert wird, der würde in der Tat zu Verwerfungen führen und auch zur Auflösung der Sparguthaben. Ich denke, wenn die Leute erst einmal verstehen, dass wenn sie unter einem Sparvermögen von 500.000 sind, dass sie sowieso mehr ins Zinssystem reinzahlen, in jedem Produkt sind ja bereits 40-50% Zinsen enthalten. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen, wenn einer 20.000 Euro im Jahr konsumiert, dann hat er 8.000-10.000 Euro im Jahr, die er Zinsen zahlt, in das verzinste Geldsystem. Über Umwege, wenn er Produkte kauft, dann werden diese Produkte mit Maschinen produziert, diese Maschinen sind wieder auf Kredit gekauft und da werden die Zinsen wieder eingepreist und so weiter und so fort. Das sind in den Produktpreisen drin. Wäre das verzinste Geldsystem weg, wären auch diese Gelder weg. Ergo, wenn er 100.000 Euro hat und macht 3% Zins, dann würde er 3% im Prinzip bekommen, sprich 3.000 gegenüber 8.000 bis 10.000, die er zurzeit an Zinsen zahlt. Also würde er beispielsweise an der Stelle jetzt einmal sagen, ich habe jetzt 100.000 und kriege jetzt keine Zinsen mehr. Er hat einen echt guten Schnitt gemacht. Da hat er wesentlich mehr als jetzt. Dann macht er nämlich plötzlich einen Plus von 7.000. Es wird nur nicht in Zahlen ausgewiesen, in Nominalzahlen. Das Tückische an dem Geldsystem ist, dass der 100-Euro-Schein im nächsten Jahr noch genauso aussieht wie in diesem Jahr. Und deshalb glauben die Leute auch, er hat noch denselben Wert. Wert hat er ja sowieso nicht. Oder dieselbe Kaufkraft. Das hat er einfach nicht. Da liegt die Ursache.
Welche Wahrscheinlichkeit hat ein Plan B?
Ich denke mal, eine sehr hohe. Allerdings weiß ich nicht, ob es meine Generation ist noch, die es durchziehen wird. Und das sehe ich auch völlig entspannt. Ich sehe die Situation so, dass hier eine Entwicklung stattfindet. Und diese Entwicklung ist positiv. Aber wir müssen auch eines lernen. Dieses System ist entstanden über hunderte von Jahren. Nun will ich nicht fabulieren, dass es wieder hunderte von Jahren dauern wird. Aber würde es 100 oder 130 Jahre dauern, wäre das extrem schnell. In der momentanen Situation allerdings sehe ich es so, dass es weitaus schneller gehen könnte. Denn es ist eine Exponentialfunktion. Und die kann sich kaum einer vorstellen. Um ein Beispiel zu bringen, nehmen wir mal an, ich würde dir einen befristeten Arbeitsplatz geben von einem Jahr und du hättest zwei Gehaltsmodelle. Dein eines Gehaltsmodell ist, du bekommst pro Woche 1.000 Euro netto, ein Jahr lang. Die zweite Gehaltsmodell ist, du bekommst ein Jahr lang in der ersten Woche einen Cent, in der zweiten Woche das Doppelte der ersten Woche, in der dritten Woche das Doppelte der zweiten Woche und so weiter. Das heißt, eine Potenzierung des einen Cents. Und dann müsste man fragen, für welches Gehaltsmodell würdest du dich entscheiden? Wenn man natürlich das System kennt mit dem Reis und dem Schachbrett, weiß man, worauf es hinausläuft. Was glaubst du, wie viel dann wirklich rauskommen würden, wenn in der ersten Woche 1 Cent, in der zweiten Woche 2 Cent, in der dritten Woche 4 Cent, in der vierten Woche 8 Cent? Über 20 Billionen Euro. Über 20 Billionen Euro hat neulich übrigens Margaret Kennedy auch mal sehr nett in einem Interview gebracht. Fand ich sehr, sehr spannend.
Dankeschön, Andreas Popp.
Herzlich gerne.